Noch eine Woche, dann ist es soweit. Der Adventskalender öffnet seine Türen. Innerhalb von 24 Tagen wirst du deine Website zusammen mit mir planen. Das Ganze kostet dich 0 Euro. Geh auf hassliebe-marketing.de/Adventskalender und trag dich jetzt gleich sofort ein und dann geht's weiter mit der Folge. Es wird nämlich heute richtig, richtig spannend. Ich habe die Lena Abdi im Interview und Lena ist eine Kommunikationsexpertin, ist aber auch im Marketing zu Hause und beschäftigt sich mit Webdesign, überhaupt Grafikdesign. Also ein mega spannender Mensch. Und sie ist Kommunikationsexpertin und von ihr können wir lernen, wie wir in den Beratungssituationen, egal in welcher Beratungssituation wir uns befinden, in welcher Sparte wir sozusagen unterwegs sind, wie wir in Beratungssituationen mit unserer Kommunikation so richtig was bewirken können. Zum Positiven, aber auch zum Negativen. Wir reden über Challenges, über Herausforderungen in der Beratung. Wir reden aber auch über Motivation, wie wir die richtigen Worte finden, um Eltern zu erreichen. Und es geht natürlich auch über den Beratungskontext hinaus, nämlich auf unseren Social-Media-Kanälen, auf der Website. Lena kennt sich richtig, richtig toll aus und ich freue mich auf ein mega spannendes Interview mit ihr. Willkommen zu Elternmagnet, dem Business-Podcast für Elternexpertinnen. Ich bin dein Host Juliane Elsner, erfahrene Trageberaterin, Marketingmanagerin und die Stimme hinter diesem Podcast. Hier erhältst du konkrete Tipps, wie du durch authentisches Marketing sichtbar wirst, mehr Eltern anziehst und somit mehr Einkommen generierst. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß mit einer neuen Folge Business Input. Hallo Lena, mega schön, dass du da bist. Stell dich doch mal vor für alle, die dich noch nicht kennen. Wer bist du und was machst du eigentlich?
Hi, schön, dass ich heute da sein darf. Ich bin Lena Abdi. Ich bin so ein bisschen ein bunter Hund. Ich habe unterschiedliche Skills, die ich quasi im Arbeitsleben so entwickelt habe und einsetze. Ich habe sehr lange Trageberatung gemacht. Ich bin eigentlich studierte Informationsdesignerin und da dann Expertin für Grafik und Kommunikation.
Und wir haben uns schon vorher über deinen Studiengang unterhalten, weil ich den gar nicht kenne in irgendeiner Art und Weise. Erklär doch mal für alle, die nicht wissen, was eine Informationsdesignerin überhaupt macht. Was ist das? Was sind die Aufgaben? Welche Bereiche hast du da studiert? Weil das ist mega spannend.
Also Informationsdesign beschäftigt sich immer damit, Informationen von A nach B zu bringen. Also es geht im Prinzip darum, dass der Sender seine Inhalte zum Empfänger rüberbringt. Und Informationen fließen ja auf allen möglichen Ebenen und Kanälen. Und der Studiengang ist eine relativ innovative Sache damals gewesen, schon eine Weile her, dass ich studiert habe. Und hat sich damals und ist auch bis heute so damit beschäftigt, Leute zu Experten der Informationsvermittlung auszubilden. Das bedeutet dann die visuelle Ebene, also so, wie müssen Informationen optisch aufbereitet sein, damit sie gut ankommen. Das betrifft die Textebene, also wie kann ich reden oder wie kann ich Texte so schreiben, dass die verständlich sind und memoriert werden. Aber auch, wie funktioniert Kommunikation zwischen Menschen oder auch zwischen Mensch und Maschine.
Spannend. Und dann bist du irgendwann in die Trageberatung gerutscht und damit in die Kommunikation mit Eltern. Wie war da dein Weg?
Also in die Trageberatung rutscht man ganz einfach, indem man ein Kind kriegt, das sich nicht ablegen lässt. So. Und das war mit meiner großen Tochter so. Die ist inzwischen 15 und lässt sich durchaus ablegen.
Aber die will wahrscheinlich gar nichts mehr mit Mama zu tun haben, Große.
Ich bin da Gott sei Dank privilegiert und sie mag mich immer noch. Aber tatsächlich war das so, dass genau das Tragen einfach eine lebensnotwendige Sache war. Ich habe auch damals dann schon nebenher gearbeitet, neben dem Kind. Und dann war das einfach auch eine Notwendigkeit, dass das Baby gut aufgeräumt ist und gut versorgt und es gemütlich hat und schlafen kann und ich trotzdem die Hände frei habe zur Arbeit. Und so habe ich dann die Trageberatung angefangen, weil doch einfach immer wieder so die Frage kam, ey, wie hast du das mit dem Tuch eigentlich hingekriegt? Und ja, das war so mein Weg da dann rein. Und ich als Informationsdesignerin fand es immer wahnsinnig spannend, wie ich das eigentlich am besten hinkriegen kann, dass die Eltern nachher das wirklich auch umsetzen und nutzen können, was ich denen erzähle.
Genau, und da hast du dann sozusagen dein Studium angewendet auf die Kommunikation in der Beratung, um das es ja heute so ein bisschen gehen soll. Du gibst auch für Didymos einen Workshop zum Thema Kommunikation und ich will mal vorlesen, wie die Ankündigung dort ist, weil ich fand es so schön. Worte sind unsere wohl unerschöpflichste Quelle der Magie. Und das ist aus Harry Potter von Albus Dumbledore. Das heißt, wir können mit Worten, und das sagt Didymos, heilen, schützen, bestärken, verzaubern, Kraft nehmen, schwächen und verunsichern. Also extrem positiv. Garage. Also fassen wir das mal zusammen, dieses Zitat. Im Prinzip können Worte sowohl in positive als auch in negative Richtungen gehen. Und deswegen ist es für uns in der Beratung, egal ob wir jetzt als Trageberaterin arbeiten oder in welchem Bereich auch immer, ganz, ganz wichtig, unsere Worte im Prinzip weise zu wählen. Was genau beinhaltet dieser Workshop und warum ist das so wichtig, dass das vermittelt wird?
Also tatsächlich ist es so, dass die Wortwahl oder auch das, was ich zu jemandem sage, ja jemanden nicht nur sachlich befähigt, nachher das umzusetzen, was ich ihm gesagt habe, sondern es gibt auch einen emotionalen Rahmen, es gibt Bestärkung, es gibt Sicherheit. Und mein Optimalfall war immer, dass die Eltern aus der Beratung rausgehen und das Gefühl haben, sie sind jetzt schlau. Und sie sind fähig. Also ich möchte, dass die mit einem guten Gefühl da rausgehen und mit dem Gefühl, so beflügelt zu sein. Das heißt, dass dieses ganze Ding, das erreiche ich dann, wenn ich selber meine eigene Kommunikation reflektieren kann. Das heißt, ich muss wissen, was ich mache und warum. Und das ist auch das Ziel von dem Workshop bei Didymos, dass wir als Beraterinnen einmal gucken, wie gehe ich eigentlich auf die Eltern zu? Also wie sortiere ich die Sachinformationen so, dass die Menschen das aufnehmen können. Wir haben ja also in der Trageberatung in der Regel Frauen, die sich in einem Zustand befinden, wo man Dinge extrem schlecht erinnert. Das heißt, ich muss da auch wirklich gucken, wie bereite ich meine Sachinformationen auf. Und dann muss man aber auch gucken, wie kommuniziere ich so, dass ein angenehmer Rahmen entsteht. Also wie bin ich wertschätzend? Wie vermeide ich Verurteilungen? Wie schaffe ich einen sicheren Rahmen? Also wie kann ich auch jemandem das Gefühl geben, dass er sich öffnen kann mit seinen Schwierigkeiten und gleichzeitig auch in der Beratung ein Riesenthema, wie grenze ich mich freundlich ab? Also wenn es jetzt in der Trageberatung so eine ganz typische Sache, ich frage nach dem Geburtsverlauf. Oh, und dann öffne ich so eine Lawine an Emotionen und Erfahrungen und Gefühlen und unter Umständen stehe ich dann da und denke so, oha, also erstens, das sprengt den zeitlichen Rahmen. Zweitens, die Mama ist jetzt oder die Eltern emotional völlig aufgewühlt und ich merke auch, mir entgleitet vielleicht die Situation. Dann ist es wichtig, dass man also in der Lage ist, das Gespräch so zu führen, dass einerseits die Wertschätzung da ist, andererseits aber auch ein klarer Rahmen und eine Professionalität.
Okay, und wie bereite ich mich da am besten darauf vor? Also wenn ich jetzt erstmal davon ausgehe, ich habe noch nie eine Beratung gemacht und jetzt gehe ich in diese Beratung, klar, ich muss erstmal das Fachliche alles sortieren, aber wie bereite ich mich darauf vor, dass ich den Eltern auch ein gutes Gefühl im Prinzip vermitteln kann, was du jetzt sagtest?
Also ich finde immer, Beratungen, es ist ein iterativer Prozess. Das ist nicht so, dass ich mich da jetzt irgendwie in meinem stillen Kämmerchen auf alle Situationen vorbereiten kann und dann gehe ich da rein, bin mit allen Wassern gewaschen und es kann mir nichts mehr passieren. Es ist immer so, dass Dinge auch schiefgehen können und das muss man sich auch nicht übel nehmen. Also es gibt einfach auch Beratungssituationen, wo man nachher rausgeht und denkt so, wow, irgendwie bin ich jetzt also nicht so eins mit dem Ergebnis. Aber vom Grundsatz her finde ich es ganz wichtig, dass man sich einmal darüber Gedanken macht, wie man eigentlich selber auftreten möchte. Also die Vorbereitung für so ein Beratungsgespräch muss erstmal in der Basis sein, dass man sich selber mit der eigenen Kommunikation reflektiert. Dass man also hinguckt und sagt, was sind meine Sachinformationen und wie kriege ich das hin, dass ich diese Informationen in einen angenehmen Rahmen packe. Also viel von der Kommunikation ist, sich zu überlegen, wie bin ich wertschätzend, aber schaffe das trotzdem auf der einen Seite eine Verbindung herzustellen, auf der anderen Seite aber so ein gewisses Maß an Distanz zu halten.
Und was sind da zum Beispiel so No-Gos, die ich nicht machen sollte? Also du hast gerade schon gesagt, diese Geburtsgeschichte komplett zu erfragen. Da war so bei mir sofort der Gedanke, naja, das ist ja eigentlich für die Beratung nicht so relevant, außer im Hinblick auf, zum Beispiel muss ich einen Twist machen oder irgendwas. Also alles, was jetzt relevant ist im Bauchbereich, wo eben die Trage zum Beispiel drücken könnte oder sowas. Oder jetzt in anderen Beratungsbereichen muss ich schon auch beim Thema Schlafberatung ein paar Sachen wahrscheinlich wissen zum Geburtsverlauf, um zu erklären, warum bestimmte Zeiten zum Beispiel problematisch sind oder irgendwas. Aber gibt es so Sachen, wo du sagst, das sind so No-Gos in den Beratungen, die ich lieber nicht mache?
Also es ist einfach wichtig, dass man bei seinem Thema bleibt und dass man zwar Dinge erfragt, aber dann auch so ein Stückchen reinspürt, fühlt sich die Person jetzt damit gerade komfortabel oder nicht. Und ich selber in der Trageberatung bin dann wirklich dazu übergegangen, echt also ein Minimum zu erfragen. Also es ist so, dass man in der Trageberatung ganz lange so diesen Gedanken hatte, man muss erfragen, wie der Geburtsmodus war, damit man weiß, wie es dem Bauch geht und weiß, okay, habe ich da jetzt eine Sektionnarbe oder habe ich keine. De facto ist das eigentlich falsch, weil wenn ich zu der Frau sage, sage, guck, dass es dir mit dem Bauch angenehm ist. Und wenn du merkst, da gibt's noch Stellen, die sich unwohl anfühlen, dann probier doch mal das und das. Dann habe ich die Botschaft rübergebracht, nämlich es muss dir gut gehen. Du musst dich damit gut fühlen. Und es gibt Optionen, das Tuch oder den Gurt so anzulegen, dass der Bauch sich so oder so anfühlt. Und ob da jetzt eine Sektionarbe besteht oder keine, das muss ich in dem Kontext gar nicht erfragen. Also wirklich einmal hingehen und sich überlegen, welche Informationen sind für mein Beratungssetting wirklich relevant und worauf kann ich auch verzichten?
Geht ja beim Stillen weiter, ne? Also da habe ich tatsächlich selber mal die Erfahrung gemacht. Es ging einfach nur, keine Ahnung, das Kind war halt quengelig. Ich so, wenn du willst, kannst du jetzt auch dich hinsetzen und stillen, ne? Und dann fing die Mama an zu weinen, weil sie nicht stillen konnte. Also ganz, ganz problematische Situation. Bin ich auch voll reingefallen, habe ich danach nie wieder gemacht. Ich so, du darfst dein Baby einfach nur füttern, habe ich dann verwendet als Begriff, weil dieses Stillen irgendwie für manche doch sehr stark aufgeladen ist, ja.
Ja, das gibt so voll krasse Trigger. Und mit der Zeit hat man jeden einmal ausprobiert. Und das ist dankbar, wenn man das nicht selber machen muss, sondern echt sich auch mal so im Vorfeld überlegen kann, was gibt's eigentlich für Trigger? Also in welche Situation befindet sich meine Beratungskundin und welche Baustellen kann die haben? Also wirklich guckt man sich da mal die Zielgruppe an. Das sind in unserem Fall einfach junge Mütter und überlegt sich, welche Schwierigkeiten und Untiefen hat die Zielgruppe? Also wir haben in aller Regel den Geburtsverlauf, der unter Umständen so war, dass die Frau sich damit nicht glücklich fühlt. Wir haben oft das Stillen, das am Anfang einfach schwierig ist oder das gewünscht ist oder nicht gewünscht ist. Dann haben wir in der Regel diese gesellschaftlichen Einflussfaktoren. Wir haben also Menschen, die den Frauen irgendeinen Bullshit erzählen und dann kämpfen die da mit den Inhalten und mit ihrer eigenen Emotion. Dann haben wir einen hormonellen Freiflug ohne Gleichen. Also ich habe selber 3 Kinder. Ich weiß von innen, wie es sich anfühlt. Es ist absolut krass. Und da hat man also so eine ganz vulnerable Zeit, in der auch Dinge dann so einem bis unten in die Seele fallen, die einen vielleicht wann anders wirklich kalt gelassen hätten. Das heißt, diese Trigger, die versucht man zu vermeiden und das geht über die Sprache. So wie du schon gesagt hast, du sagst nicht, du kannst jetzt dein Baby stillen, sondern du sagst, vielleicht braucht das Baby eine Milch. So. Und wo die Milch dann herkommt, das ist dann ja völlig egal in dem Kontext und da kann man das einfach offen lassen. Und so kann man eigentlich an vielen Stellen über so ganz kleine Wording-Modifikationen gucken, dass man integrativ formuliert. Dass man also nicht sagt, jetzt wird das Baby soll gestillt werden oder so, oder dass man einfach versucht, darüber nachzudenken, wo sitzen die Trigger, oder dass man zum Beispiel sagt, ja, wenn du eine Kaiserschnittnarbe hast, dann guckst du, dass der Gurt so sitzt, und wenn du keine hast, dann guckst du, dass der Gurt nicht so sitzt, sondern man sagt, nee, du schaust, dass es dir am Bauch bequem ist. Also so, das ist das eine. Und das andere ist, also ich habe es ja gerade schon gesagt, es gibt so viele gesellschaftliche Rahmenfaktoren, die auf diese jungen Familien einpressen. Und das, was man wirklich versuchen sollte, ist überhaupt frei von Urteilen zu reden. Das ist total schwierig, weil man ganz viele Glaubenssätze selber hat und ganz viele so festgesetzte Floskeln, die so im Kopf drin sitzen oder auch so Fragen, über die man so gar nicht nachdenkt. Und wie war eure Nacht? Ja, da denkt man oft gar nicht drüber nach. Das sind so Dinge, die passieren dann eigentlich aus Versehen, dass man einfach was fragt und dann löst das was aus. Und dass man diese Standardgeschichten einmal auch für sich selber reflektiert, das ist was ich ganz wichtig finde und was aber auch nicht so innerhalb von eines Kommunikationskurses dann so abzuarbeiten ist eigentlich, sondern das ist immer auch eine Selbstreflexion. Das heißt, dass man also in der Beratung drin ist und dann merkt man, okay, an der Stelle lief es jetzt gut, an der Stelle lief es jetzt nicht so gut. Was könnte ich da unter Umständen noch verbessern? Kleines Beispiel, habe ich mal ein Paar in der Beratung gehabt. Eine Frau, die war irgendwie, keine Ahnung, Mitte 30 und ein Mann, der war bestimmt 70 und ein Baby. So, ja, was machst du jetzt damit? Na, sagst dann, jetzt ist dann der Papa dran und dann weißt du nicht, ob das der Vater von der Frau ist oder der Vater von dem Baby. Also, weil das wäre also biologisch beides einwandfrei möglich gewesen. Und ich habe dann tatsächlich überlegt, ob ich das frage, ob ich also sage, in welcher Rolle bist du hier? Und dann dachte ich, nee, ich möchte das eigentlich vermeiden. Weil, wenn er der Vater ist zu dem Baby, dann hat er sowieso schon den ganzen Tag Gegenwind. Und wenn er der Vater ist zu der Frau, dann gibt es irgendeinen Grund, warum er dabei ist und nicht der Vater von dem Baby. Und auch das wollte ich gerne rauslassen.
Und wie hast du das dann formuliert?
Dann habe ich den Papa einfach weggelassen. Das ist dann natürlich gar nicht so einfach, weil man dann immer guckt und sagt, so, magst du das jetzt machen? Und dann kann auch jemand anderes das Baby tragen und so. Also, dass man versucht, wirklich integrativ zu formulieren und nicht sagt, ja, das kann, dann kann auch der Papa mal das Kind tragen, während die Mama duschen ist, sondern so, dass man diese Wörter einfach weglässt und es funktioniert.
Ja.
Da fummelt man dann manchmal rum. Also ich habe auch schon eine Beratung gehabt und das waren zwei Personen, also Mann und Frau, Mitte 30 und das Kind. Und dann habe ich das gesagt. Dann habe ich gesagt, so, jetzt ist der Papa dran und dem Mann ist alles aus dem Gesicht gefallen und er sagt, ich bin nur der Onkel. Und ich dann gesagt habe, okay, cool, willst du trotzdem? Das kann man natürlich so auch machen. Und in dem Fall war das jetzt was, wo ich tatsächlich am reinlaufen musste, weil das war überhaupt nicht ersichtlich, dass er also nicht der Vater ist von dem Kind. Aber die andere Situation war von vornherein so, dass da klar war, okay, die Konstellation ist ungewöhnlich und entweder geht man dann offensiv in die Kommunikation und sagt, hey, du bist so alt, bist du eigentlich der Vater oder der Opa? Und da muss man sich dann dafür oder dagegen entscheiden. Also es ist nicht so, dass ich sage, man darf gar nicht irgendwie auch so ein bisschen, also man kann ja jetzt sagen, okay, das ist dann eine verkrampfte Situation, man versucht dann den Papa irgendwie zu umschiffen und dann sind alles so irgendwie so auf Zehenspitzen unterwegs und wenn man jetzt merkt, ey, es liegt mir überhaupt nicht, dann kann man solche Sachen auch fragen. Aber das Wichtige ist, dass man das echt reflektiert und einmal drüber nachdenkt und sagt, okay, wenn ich jetzt sage, bist du der Vater oder der Großvater, was macht das mit den Leuten? Ist das was, womit ich d'accord bin oder ist das was, womit ich nicht d'accord bin? Also, dass man diese Entscheidungen wirklich auch bewusst trifft. Und dazu muss man einfach wissen, was die Sprache macht und machen kann und wie man eventuell auch Dinge formuliert, so dass das integrativ ist.
Ja, das geht übrigens auch bei Kursen so weiter. Ich versuche dann nicht Papa, Mama zu sagen, sondern Partner und Partnerin, weil es kann ja auch sein, dass es zwei gleichgeschlechtliche Partnerinnen oder Partner sind zum Beispiel. Ne? Das geht ja dann noch weiter. Oder es kann auch sein, dass das gar nicht die leiblichen Eltern von einem Adoptivkind sind oder sowas, die in dem Moment zum Beispiel meinen Kurs machen. Ich weiß ja nicht, wer dann am Ende davor sitzt. Und da gibt es so viele verschiedene Familienmodelle, dass ich versuche, ne? Also ich mache auch Fehler, aber ich wurde auch schon, also ganz am Anfang haben mich tatsächlich Eltern auch darauf hingewiesen, auf bestimmte Sachen, zum Beispiel im Regenbogenfamilien oder sowas. Und ich versuche es tatsächlich in meinen Kursen, die online aufgezeichnet sind, auch so offen und integrativ wie möglich zu formulieren. Das ist, glaube ich, auch so ein Lernprozess, den man durchgehen muss. Ich finde schon auch muss, weil das respektvoll gegenüber den Familien ist, die dann davor sitzen, ne?
Ja, voll. Also das ist tatsächlich ein Lernprozess und es gibt auch Sachen, wo man einfach voll ins Fettnäpfle reinlatscht und dann kann man das auch sagen. Also das sind auch Situationen, wo man dann sagt so, oha, jetzt habe ich es voll vergeigt.
und sich entschuldigen dann, ja, ne.
Und dann kann man sagen, hey, es tut mir leid, ich habe das nicht so gemeint. Das geht natürlich an Stellen, wo man so ein Fauxpas begeht. Das geht an manchen Stellen nicht. Also wenn ich jetzt sage, du kannst dein Baby stillen und die Mama bricht in Tränen aus, dann kann ich nicht lachen und sagen, oh, es tut mir leid. Das sind dann Dinge, die haben einfach die lösen so eine Lawine aus. Da habe ich nachher größere Aufräumarbeiten, die ich zu erledigen habe.
Ja, musste ich dann auch machen. Also ich habe der Mama dann zugehört und versucht, das wieder einzufangen. Das war ja mein Fehler in dem Moment.
Nee, klar. Also das ist notwendig. Und das kriegt man dann auch wieder aufgefangen und dann nimmt man sich die 10 Minuten, die es braucht und sagt, hey, das habe ich nicht beabsichtigt, dich da an der Stelle zu verletzen. Und ich finde das ganz wichtig, dass du weißt, dass das ein Stereotyp war, der in meinem Kopf gerade so drin war. Aber das hat mit dir und der Wertschätzung deiner Person gegenüber und deinem Wert als Mama, sagt das gar nichts darüber aus, sondern wirklich bin ich da jetzt gerade einfach nur im Kopf in so einem Stereotyp drin gehangen. Das kann man dann auch sagen und sich an der Stelle entschuldigen und das aufnehmen und unter Umständen dann noch sagen, hey, ich sehe, du hast da eine Riesenbaustelle. Weißt du was, gönn dir einfach nochmal eine Laktationsberatung oder irgendwas in der Richtung, dass man einfach weiß, okay, so und so oder genau, also irgendwas, was da jetzt passend ist. Klar, muss man natürlich schon auch gucken, dass man eben entsprechend vernetzt ist. Also mitunter habe ich auch schon Menschen dann einen Flyer von Licht und Schatten hingelegt und gesagt, weißt du was, ich habe den Eindruck, das würde euch noch gut tun, wenn ihr euch da einfach weitergehend noch beraten lasst. Genau, also manchen Fauxpas kann man einfach dann mit einem bisschen Humor wieder auffangen und an manchen Stellen muss man sich dann die Zeit nehmen und wirklich gucken. Wichtig an der Stelle ist, dass man dann eben auch nicht die Stillberatung noch mitmacht, Vor allem nicht, wenn man dazu nicht kompetent ist. Also ich selber war immer nur Trageberaterin und Kommunikationsfachfrau, Grafikerin so. Ich habe das immer zweigleisig gemacht. Also ich habe immer die eine Hälfte von meiner Selbstständigkeit war meine Grafik, die andere Hälfte von meiner Selbstständigkeit war die Trageberatung. Und ich hatte da also nicht den Anspruch an mich, noch die Stillberatung, Stoffwindelberatung etc., PKIP, Gedöns, also mit anzubieten. Ich finde es immer toll, wenn die Frauen dann sagen, ich mache so einen bunten Blumenstrauß an Angeboten, wer das für sich entdeckt und so machen möchte. Respekt. Für mich war es immer so, dass für mich klar war, ich mache nur die Trageberatung und ich gucke dann nach einem vernünftigen Netzwerk, sodass ich die Leute dann weiterschicken kann.
Gehen wir aber auf das Thema davor nochmal ein. Das finde ich jetzt mega spannend. Du hast gesagt, ich habe da meine Grenze, ich bin keine Stillberaterin. Ich hatte solche Sachen auch zum Beispiel, wenn man gemerkt hat, das Kind hat Blockaden, ließ sich offensichtlich nicht tragen. Oder aber, und das haben mir jetzt tatsächlich ein paar Schlafberater berichtet, ich bin an der Grenze, dass eigentlich sogar eine psychologische Unterstützung notwendig wäre, weil die Mama ganz andere Baustellen hat. Wie kommuniziere ich das so, dass die Mama sich nicht verletzt fühlt? Das finde ich wirklich total schwierig. Ich aber auch, also ich finde auch, wenn man nichts sagt und die Mama weiß gar nicht davon, wo sie Unterstützung bekommen kann, ist das, finde ich, auch ein Problem. Also wir hatten die Diskussion auch schon oft in Trageberatergruppen. Darf ich da was weiterleiten? Darf ich da was geben? Ne? Was würdest du denn sagen? Ist kommunikativ? Gibt sicherlich viele Wege, richtig oder falsch, ist ja immer schwierig, aber wie würdest du da vorgehen, wenn du das Gefühl hast, die Mama braucht eigentlich an einer anderen Stelle Unterstützung?
Ja, das ist tatsächlich nicht einfach. Das muss man auch sich selber so zugestehen, dass das eine Aufgabe ist, die nicht einfach ist und dass man da unter Umständen irgendwo falsch liegen kann. Dann muss man für sich einen Weg finden, wo man sagt, damit kann ich gut leben und umgehen. Für mich war das immer so, dass ich fand, die Menschen sollen gut beraten sein. Und wenn ich das nicht machen kann, dann kann das jemand anderes tun. Wir haben ein Riesenproblem mit einer Wahnsinnsdunkelziffer von postpartalen Depressionen. Das ist einfach Fakt und es tut den Frauen gar nicht gut, dass jeder so tut, als wäre es nicht so. Also es sind 10% der Frauen betroffen und das sind einfach richtig, richtig viele. Und wenn man sich das mal zugesteht und sagt, hey, es wäre den allermeisten Frauen geholfen, wenn irgendjemand hingeguckt hätte und gesagt hätte, weißt du was? Ich habe das Gefühl, du darfst dir an der Stelle den Raum nehmen, den du brauchst. Und du darfst einfach für dich selber auch mal hingucken und hinspüren, wie geht's mir und an welcher Stelle kann ich noch Hilfe brauchen. Das heißt, ich gehe in der Kommunikation nicht her und sage, du weißt du was, also das läuft bei dir überhaupt nicht. Geh mal und lass dich von einem Psychologen vernünftig durchberaten, weil also da ist ja alles total schief. Sondern man macht einen wertschätzenden Rahmen. Man sagt, hey, du bist wichtig und du bist wertvoll und du bist es absolut wert, dass du dir für dich und für dein Wohlbefinden finden und für deine Familie und für dein Baby die Zeit nimmst und den Raum und unter Umständen die Ressourcen, Geld, was auch immer, um einen guten Rahmen für dich zu schaffen. Also an der Stelle wirklich eine positive Kommunikation zu finden und zu sagen, da gibt es Angebote, die haben ihren Grund, die sind gut, die sind hilfreich, man darf die in Anspruch nehmen. Also ein Riesenproblem der postpartalen Depression ist die Stigmatisierung. Die Frauen haben also für sich selber das Gefühl, sie haben Gefühle, die da nicht sein dürfen. Also müssen wir den Frauen das Gefühl geben, dass sie auf jeden Fall einen Wert haben, indem wir sagen, das ist erstens normal, zweitens in Ordnung und drittens nichts, wofür man sich schämen muss und außerdem auch noch was, wo man Hilfe kriegen kann, wenn man sie nur haben möchte.
Ja, und wovon man gar nicht weiß im schlimmsten Fall.
Ne? Ja, und ganz oft weiß man es ja nicht, weil man ja so tut, als hätte man gar nichts und versucht, alles hinzukriegen und die ganze Babywelt ist rosarot, klapp Instagram auf und du fällst um vor lauter, oh mein Gott, mein Baby ist so niedlich, wo du nachts um 3 denkst, ich möchte es an die Wand klatschen, weil ich kann einfach nicht mehr. Und das sind Sachen, darüber darf man auch als Beraterin, finde ich, reden, auf eine wertschätzende Art und Weise, dass man sagt, hey, das ist eine Zeit, die ist ganz krass fordernd und es ist einfach auch so in Ordnung. Und wenn man das Gefühl hat, man kommt nicht weiter, so, und dann habe ich in meinem Beratungskoffer im Prinzip dann die entsprechenden Kontaktdaten direkt dabei gehabt, sodass ich dann nicht zu der Mama sagen musste, ja, ich komme nochmal auf dich zurück, ich suche dir mal dann noch einen Psychologen, weil irgendwie ist das hier gerade nicht so cool, sondern ich hatte dann den Flyer von Licht und Schatten dabei oder auch von der Stillberaterin oder von den frühen Hilfen und so und habe dann gesagt, weißt du was, gönn euch doch mal was, melde dich da und hol dir da noch ein bisschen Input und Unterstützung, weil das schadet überhaupt nichts.
Ja, Und wenn die Eltern das am Ende nicht machen, sie haben ja trotzdem die Wahl, ist das auch okay, dann ist es aber deren Entscheidung und ich habe in dem Moment alles, was ich konnte, gemacht.
Ja, das sind mündige Erwachsene und wir haben überhaupt gar nicht das Recht, der Meinung zu sein, dass wir eine Entscheidung treffen können für diese Eltern und dass wir auch wissen können, was für diese Eltern das Richtige ist. Das ist auch was, wo man wirklich aufpassen muss, dass man da nicht grenzüberschreitend wird, gerade in der Beratung, weil wir sind ja schon auch so, dass wir den Eindruck haben, das, was wir machen, ist richtig. Das, was wir machen, ist auch immer richtig, aber es ist nie der einzige Weg und es ist auch nicht für alle das Richtige. So, das heißt, dass das, was wir als Beratung bieten, das ist ein Angebot. Und was die Eltern dann daraus machen, das dürfen die Eltern absolut kompetent selber entscheiden und das können die auch. Also das ist auch eine Sache, die wir auch in unserer Kommunikation und in unserem Wording wirklich lernen müssen, dass wir da offen bleiben, dass wir auch den Eltern klar machen, das ist ein Angebot. Ich kenne es aus der, also ich bin in der Trageberatung, ich habe die Ausbildung gemacht 2012, das ist also schon deutlich eine Zeit her und da war man völlig anders dogmatisch unterwegs, als ich das jetzt heutzutage erfahre. Also wenn du kein Känguru gebunden hast, sondern eine Wickelkreuztrage, dann warst du Kategorie B und wehe, du hast dein Kind in den Kinderwagen gelegt, dann hat es einen flachen Hinterkopf gekriegt und eine Bindungsstörung, das konntest aber wissen und das ist überhaupt nicht in Ordnung. Also ich muss als Beraterin absolut anerkennen, dass das, was ich da mache, ein Angebot ist an die Eltern. Die haben mich auch als Dienstleisterin ins Haus geholt quasi und ich habe da einen klaren Auftrag, nämlich Wissen zu vermitteln. Und also wenn ich zum Beispiel mir eine Beratung hole, dann heißt das nachher auch nicht, dass ich dann nach Marie Kondo meine ganzen Unterhosen jetzt durchsortiere, sondern das heißt, dass ich mir das angucke und dann überlege ich, welche Aspekte davon passen in mein Leben, was ist mir hilfreich und was stelle ich fest, taugt für mich einfach nicht. Also da müssen wir auch als Beraterinnen klar wissen, das, was wir bieten, ist kein mach das so, sondern das ist ein hey, das sind meine Impulse für ein entspanntes, angenehmes Leben mit Baby. Nimm davon, was du brauchen kannst.
Okay, wir haben jetzt über ganz viele Fettnäpfchen und wie ich mich vorbereite und sowas gesprochen. Gibt es denn Sachen, wo du sagst, das bestärkt Eltern, das unterstützt Eltern? Also was ich zum Beispiel selber durch meine Arbeit in der Schule gelernt habe, ist, dass wenn du Gespräche eröffnest, erstmal einen klaren Rahmen klärst, dass du sagst, okay, worüber wollen wir heute eigentlich reden? Was ist die Herausforderung? Das ändert schon total viel, weil du checkst sozusagen vorher den Anspruch ab und das Ziel kannst auch gleich sagen, ja, das ist nicht realistisch. Also manchmal kommen ja Eltern in Beratungen und sagen irgendwie 5 Bindeweisen, die sie lernen wollen. Ich sage, nee, 1,5 Stunden, ne? Unrealistisch, das könnt ihr euch auch gar nicht alles behalten. Das ist so finde ich, also dass man einfach am Anfang den Rahmen klärt, war für mich so eine Sache, die ich mitgenommen habe, die ich auch in der Schule gemacht habe, auch in Elterngesprächen. Ich so, okay, warum sind wir jetzt hier? Wir besprechen das und das und das. Und dann kann man am Ende checken, habe ich gemacht oder habe ich nicht gemacht. Gibt es noch mehr so Tipps, die du sagen kannst, geh so in eine Beratung rein oder die Sachen sind so besonders bestärkend für Eltern?
Also auf jeden Fall, was du sagst, erstmal die Agenda klären. Im besten Fall findet das tatsächlich schon statt in dem Erstaufnahmegespräch. Das heißt, in dem Zeitpunkt, wo ich mit den Eltern die Beratung ausmache, kläre ich, was brauchen die? Haben die ein Frühchen? Haben die ein kleines Baby? Haben die ein größeres Kind? Haben die eine Trage, die sie schon haben? Also ich check erstmal ab, was sind die Gegebenheiten? Da kann man sich auch eine Checkliste vorbereiten, wenn man sonst Schwierigkeiten hat, dass man es einmal abarbeitet. Da kann man auch zu den Eltern sagen, hey, weißt du was? Jetzt gehen wir kurz die Checkliste durch, damit ich in der Beratung für dich gut vorbereitet bin. Und dann klappert man kurz so die Rahmenfaktoren ab. Und wenn man dann in die Beratung reingeht, dann eröffnet man das und erstmal sagt man nicht, mein Gott, habt ihr hier viele Treppen? Ich bin schon total kaputt, bis ich überhaupt bei euch in der Wohnung bin. Sondern man schafft erstmal einen positiven Rahmen, sagt, schön, dass ihr da seid. Wir nehmen, also entweder komme ja ich zu meiner Beratungskundin und sage, ich schmeiß hier meine Jacke kurz hin, ich räume meinen Koffer aus, ich habe viele Sachen dabei, wir werden nicht alle brauchen, aber so ist man so auf alle Eventualitäten vorbereitet und dann gibt man sich 3 Minuten Zeit, dass man ankommt. Oder die Beratungseltern kommen zu einem her, dann sagt man, schön, dass ihr da seid, ich hoffe, ihr habt es gut hergeschafft, macht es euch erstmal bequem, wollt ihr was zu trinken? So. Also man schafft erstmal einen Rahmen, der angenehm ist. Dann klärt man nochmal, was man vorhat, dass man sagt, okay, ihr wollt das Baby ins Tuch binden, wir gucken uns also das Tuch mal an, ich habe jetzt hier noch ein paar Tragen mit zur Auswahl, dann schauen wir mal, was machen. Wichtig ist für mich auch immer am Anfang noch einmal zu klären, das Baby ist die Hauptperson in der ganzen Sache. Also die Eltern sollen sich durch meine Anwesenheit nicht eingeschränkt fühlen, weil es einfach doch immer, also vor allem Erstlingseltern gibt, die dann das Gefühl haben, sie sollen ihr Baby passend machen für die Beratung, weil jetzt ist ja die Lena da und macht die Trageberatung und Hauptsache das Kind ist 1,5 Stunden friedlich. Nein, ganz falsch. Also dann sage ich von vornherein, also wir machen die Beratung fürs Baby passend. Ihr macht alles wie immer, nehmt gar nicht Notiz von mir und ich füge mich in euren Alltag ein. So, und dann von der fachlichen Seite völlig klar, muss man gucken, was man macht. Auch, dass man den Menschen direkt den Zahn zieht, dass sie jetzt 5 Bindeweisen lernen können. Ich habe dann oft gesagt, hey, weißt du was, mit so einem Tuch kann man richtig viele total coole Sachen machen. Das macht auch voll Spaß. Aber das macht vor allem dann Spaß, wenn die erste Bindeweise sitzt. Und jetzt arbeiten wir daran, dass die erste Bindeweise für euch nachher intuitiv zu machen ist. Und das ist unsere Aufgabe für heute, dass wir diese eine Bindeweise eben fix haben. Und dann habe ich immer gesagt, also wir können auch 5 Sachen machen, aber dann habt ihr nachher 7 halbe Dinge, die ihr im Kopf habt. Und da habt ihr dann gar keine Freude. Und das ist auch mein Wunsch als Beraterin, dass ihr da rausgeht und sagt, ja, das kann ich jetzt. Also ich versuche das dann immer so zu formulieren, dass ich nicht sage, nee, das kriegt ihr nicht hin, mein Gott, also 5 Bindeweisen, herrje, was denn das für eine Idee? Sondern, dass ich das positiv formuliere, dass ich sage, wir machen einfach eine Sache richtig gut und dann kann ich direkt den Fokus so legen, dass ich sage, das ist was Gutes, was wir da machen und nicht, nee, das könnt ihr nicht, das ist viel zu viel, wir können hier jetzt nicht 3 Stunden sitzen, so, sondern, dass ich da einen positiven Fokus lege.
Ja. Ich könnte stundenlang zuhören. Wirklich, du hast so eine ganz beruhigende Art. Gehen wir gleich da mal weiter rein. Ich glaube, das Thema Tonfall ist auch so ein Thema und das hat ja ganz viel mit Persönlichkeit zu tun. Es gibt einfach, finde ich, Menschen, die so ganz viel Ruhe ausstrahlen. Das bin ich definitiv nicht. Es gibt Menschen, die durch ihre wirbelige Art vielleicht andere Kunden anziehen. Was würdest du sagen, Thema Tonfall, kann ich das überhaupt üben? Hat das was mit Charakter zu tun? Muss ich da auch mal drauf achten in der Beratung?
Also man ist ja ein Typus Mensch und man ist überhaupt gar nie für alle passend. Du findest mich jetzt vielleicht schön entspannt, manche anderen finden mich vielleicht maximal schnarchnasig. Das kann natürlich absolut sein, man vibet nicht mit allen Leuten und das muss man auch nicht können. Also zu manchen Menschen passt man nicht so gut und das ist auch in Ordnung und wir begegnen Menschen in der Beratung, die uns liegen und Menschen, die uns nicht so liegen, dann berufen wir uns auf unseren professionellen Auftrag und gucken, dass wir den einfach gut durchkriegen und dann ist es einfach eine Business. Ende der Sache. Ich muss ja die Leute nicht heiraten und ich muss auch nicht beste Freundinnen werden, sondern es geht eigentlich darum, dass ich einen Arbeitsauftrag habe, nämlich mein Wissen so rüberzubringen, dass die Menschen sich da nachher gut damit fühlen und den Eindruck haben, das hat mich bereichert. Also in jeglicher Hinsicht fachlich und im besten Fall auch ein Stück weit emotional. Aber wenn ich merke, also das Emotional, das läuft einfach nicht so, dann reicht das Fachliche auch. Was man ein bisschen üben kann, ist zu atmen. Also wenn man so reinrennt und sagt, so, wir machen jetzt das und die und dieses und hier und da und jetzt und 3 Sekunden Pause. Oh, wie kann ich das mit was fachlichem Input noch füllen und so? Das ist dann oft so ein bisschen Stress und wir Beraterinnen rechnen nach Stunden ab. Da haben wir dann auch immer so den Anspruch, wirklich jede Sekunde noch mit irgendeinen krassen Fakten zu bereichern. Das ist manchmal gar nicht notwendig. Also man kann auch einfach mal in Ruhe kurz atmen und sagen, okay, das Baby wird jetzt einfach an die Brust angelegt oder die Flasche wird kurz angerührt und diese 2 Minuten, die sind einfach leer. Und das ist auch in Ordnung. Also diese Ruhe, die kann man, also gerade wenn man jetzt so ein bisschen einfach eine Powerfrau ist, was auch völlig in Ordnung ist, dann kann man da an so einen Stellen ein bisschen Ruhe einbauen, wenn man das Gefühl hat, dass man das möchte und dass das Not tut. Also, und ansonsten denke ich, also ich meine, die Stimme, die man hat, die hat man. Da kann man über die Atmung kann man noch so ein bisschen Ruhe reinbringen. Aber das ist eigentlich auch okay. Ich finde tatsächlich die Wortwahl viel wichtiger, dass man also versucht, die positive Aussagen zu treffen. Also nicht zu sagen, was man nicht darf, sondern zu sagen, was man darf. Nicht zu sagen, was falsch ist, sondern zu sagen, was richtig ist. Also so, dass man so eine Betonung hat aufs Positive. Also zum Beispiel, wenn man jetzt das Baby im Tuch hat, dann soll man ja nicht rennen oder hüpfen. Also weil das einfach für den Nacken schlecht ist. Dann sage ich zu den Leuten nicht, ja, du darfst nicht rennen, sondern ich sage zu den Leuten, schau, dass du dich einfach ein bisschen gemütlicher bewegst. So. Das ist jetzt so ein Beispiel, vielleicht nicht 100% treffend.
Nee, ich komme gerade, weil ich weiß auch, ich sage das auch, so nicht hüpfen möglichst und sowas. Und dann, ne, dann rennt man doch zur Straßenbahn.
Ja, man rennt hoffentlich nicht mit einem Neugeborenen zur Straßenbahn. Also man kann ja dann auch so einen schnelleren Gang einlegen, der halt nicht die Erschütterungen mitbringt. Aber es ist tatsächlich so, dass ich immer versuche, die Dinge positiv zu formulieren. Also auch das Wörtchen Nein und das Wörtchen Nicht so ein Stück weit zu vermeiden, dass ich also eher den Eindruck habe, ich befähige die Menschen, als ich versuche jetzt irgendwas zu verhindern sozusagen. Also das finde ich tatsächlich viel wichtiger, als jetzt wirklich so an der Ausstrahlung zu arbeiten, die man hat. Also die Ausstrahlung, die man hat, die ist immer in Ordnung. Vor allem, wenn man mit sich selber im Reinen ist. Also wenn ich da jetzt reingehe und denke so, oh je, vielleicht bin ich irgendwie den Leuten nicht passend, dann habe ich in mir selber so eine Unruhe. Das muss eigentlich nicht sein. Wir sind schon alle gut so. Also ich selber bin tatsächlich 1,90 Meter groß. Das ist für eine Frau wahnsinnig viel. Und da gibt es immer wieder Menschen, die haben damit Schwierigkeiten. Also weil die erstens nicht damit rechnen, dass sie erst so eine Frau auf der Höhe suchen sollen. Und dann gibt es mitunter tatsächlich Leute, die sich also durch meine Körpergröße so ein bisschen unwohl fühlen, weil es ungewohnt ist und weil also auch Männer da mitunter das Gefühl haben, sie sind groß und neben mir sind sie es dann plötzlich nicht oder so. Und das kann ich den Leuten gar nicht nehmen. Weißt, also das sind einfach die Tatsachen, das gegeben. Da kann ich jetzt natürlich gucken, dass ich mich dann irgendwie hinsetze und dass ich also nicht so nah an den Menschen dran klemme so. Aber letzten Endes muss man das dann mit einer gewissen Nonchalance irgendwie überspielen und davon ausgehen, dass es halt die Tatsachen sind und fertig. Also manche Gegebenheiten bringt man mit und ist dann einfach in Ordnung.
Spannend. Hätte ich das übrigens auch nicht mitgerechnet. Du sitzt hier gerade.
Nein, überhaupt nicht. Also ich kenne auch echt Leute, die mich nur übers Telefon kannten, die mir dann das erste Mal begegnet sind, denen ist alles aus dem Gesicht gefallen. Sie gesagt haben, Lena, ich dachte, du bist ganz klein.
Cool. Und jetzt kommen wir mal zu dem anderen Bereich, also ein bisschen vom Beratungskontext weg in das Thema, was ja hier auch mit dem Podcast ist, Thema Marketing. Du machst ja auch oder beziehungsweise hast ja eine Firma mitgegründet, die Websites baut, ne? Also erklär da mal kurz, was du da machst.
Ja, also wir machen Corporate Design und Webdesign. Also im Prinzip ist mein Geschäftspartner ist die technische Geschichte und das Webdesign. Und ich bin wirklich so klassisch Corporate Design. Also meine Grafik Schiene ist dann Logoentwicklung, Farbfindung, welche Schriften passen dazu, wie bauen wir das Ganze so auf, dass das ein optisches, schlüssiges Äußeres gibt. Und das ist so mein zweites Standbein immer gewesen neben der Beratung. Und jetzt bin ich da dann so die letzten 1,5, 2 Jahre wieder stärker reingegangen, weil ich aus Stuttgart weggezogen bin. Und auf dem Land ist die Trageberatung tatsächlich so, dass man sagen muss, also die Grafik ist einfach wirtschaftlicher. Und da musste ich doch dann für mich irgendwo Entscheidungen treffen. Ich liebe ja beides, die Beratung und die Grafik. Deswegen ist es auch eine Herzenssache schon auf jeden Fall, aber auch klar eine wirtschaftliche Entscheidung. Ja, und genau, also wir sind klassisch so im Bereich Corporate Design unterwegs. Und dann ist es ja aber so, wenn ich also ein tolles Logo habe und eine wunderbare Farbwahl, dann fange ich ja damit erstmal gar nichts an, sondern man muss das Ganze in die Umsetzung bringen. Und da ist mein Geschäftspartner dann mit den Webseiten ganz stark und ich mache eher Print und so diese klassischen Marketing-Sachen.
Also Flyer, Visitenkarten. Ich habe gesehen, du machst da aber auch richtig, eben auch zum Beispiel für die Firma Didymos, irgendwelche Anleitungssachen und so, ne?
Ja, also was ich ja liebe, sind auch Informationsgrafiken, weil ein Bild oft mehr sagt als ganz, ganz viele Worte. Und das finde ich auch, das macht mir wahnsinnig Spaß. Also diese Informationsvermittlung dann auch auf der visuellen Ebene, wo man einfach guckt, wie kriege ich die Informationen so verpackt, dass die richtig gut funktionieren. Und genau, also da sind dann auch doch umfangreichere Grafiken dann auch entstanden und auch Printprodukte, wo man sagt, also man hat eine Broschüre, man hat also Zeitschriften mache ich teilweise auch.
Gehen wir mal ganz kurz auf das Thema Flyer ein, weil das so ziemlich das Erste ist, was jede Beraterin irgendwie, also ich habe tatsächlich letztens festgestellt, dass ich gar keine Flyer habe. Ich habe auch keine Visitenkarten, weil ich alles online mache.
Dann musst du meine Kinder werden.
Ich habe alles online. Ich brauche es eigentlich nicht, weil ich eigentlich nie vor Ort bin, außer letztens auf dem Messe, wo ich gemerkt habe, oh, ja gut, man hätte jetzt auch meine Visitenkarte rausgeben können, aber habe ich halt nicht. Ansonsten Thema, gehen wir jetzt mal wirklich Flyer, Visitenkarten, das, was ich den Eltern als erstes mitgebe, weil das ist so ziemlich das Erste, woran ich das Gefühl habe, dass die Beraterinnen denken, wenn sie jetzt die Beratungsausbildung gemacht haben, ich brauche eine Website, ich brauche Flyer. So, worauf achte ich da? Würdest du überhaupt sagen, damit anzufangen?
Ja, also es gibt im Marketing ja unterschiedliche Strategien. Du bist jetzt ganz viel online unterwegs, aber also jeder Beraterin Hörerinnen würde ich ganz dringend ans Herz legen, sich ein vernünftiges Netzwerk aufzubauen. Also wirklich rangehen an die Hebammenpraxen, an die Kinderärzte, an die anderen Beraterinnen, an die PKIP-Gruppenleiterinnen etc. Also wirklich gucken, wo trifft sich die Bubble, wie sind die Menschen unterwegs. Und da ist ein Flyer echt nützlich, weil die Leute, die kommen ins Geburtshaus und dann sitzen die da und warten und dann brauche ich da auf jeden Fall was da rumliegen kann. Also als wir damals die Trageberatung gestartet haben, da haben wir auch Klinken geputzt und das muss man einfach machen. Also das ist eine Vor-Ort-Business und die funktioniert lokal. Also da ist man einfach ja nicht deutschlandweit unterwegs, sondern man ist wirklich im 30-Kilometer-Radius, würde ich sagen, präsent. Es ist total gut, wenn die Leute einen kennen, auch persönlich, also die Hebammen, die Praxen. Und da ist es der persönliche Kontakt völlig unabdingbar und dann da auch notwendig, dass man was hat, was man auch da lassen kann, was man aufhängen kann. Im besten Fall kann man noch ein Plakat irgendwo in die Praxis hängen. Das ist natürlich super, weil da je mehr Fläche man hat, desto besser wirkt man. Dann gibt es oft auch so Elternzeitschriften, ich weiß nicht, in Stuttgart ist es der Luftballon, wo die ganzen Dinge drinstehen, die so stattfinden. Auch da kann man mal eine Anzeige schalten, ist absolut kein Schaden. Mitunter kann man es auch mit einem redaktionellen Beitrag noch verknüpfen. Und das sind Dinge, die funktionieren lokal wirklich richtig gut. Genau. Und da dann Visitenkarte, Flyer. Und das ist natürlich immer schön, wenn das, also wir haben ja da ein hochemotionales Thema, dann können wir die Leute ganz toll über ein gutes, aussagekräftiges, schönes Wohlfühlbild abholen und dann nicht 97
ohne Puppe.
Also, es gibt richtig gute Puppen tatsächlich.
Ja, aber man darf nicht sehen, finde ich. Also in so einem Fall wirkt das skurril, wenn man eine Puppe auf dem Bild hat.
Ja, voll, weil die Eltern das ja auch nicht verstehen. Also was das soll. Also weil ich meine, die wollen nicht ihre Puppe tragen. Also die wollen ihr Baby tragen und die sind doch voll in den Mama-Vibes drin. Und das ist völlig klar, dass wir an der Stelle im besten Fall ein Bild haben mit einer echten Situation. Ich weiß es aber auch selber, wie schwierig das ist, diese Bilder zu machen, weil irgendeiner guckt immer scheiße oder hat irgendwo Rotz hängen. Deswegen ist es nicht so easy, aber mitunter muss man einfach dann gucken oder man vernetzt sich oder man guckt auf Pixabay oder was auch immer. Also ich persönlich bin ein Riesenfan von einem authentischen, echten, eigenen Foto an der Stelle, weil das einfach das ist, was die Leute am besten abholt und dann muss man gucken, dass die wesentlichen Informationen drauf sind. Man braucht ein vernünftiges Logo, man braucht im besten Fall auch einen Namen, der irgendwie funktioniert, also der auf der einen Seite aussagekräftig ist und auf der anderen Seite aber auch so ein bisschen freundlich. Genau, und dann braucht man die Kontaktdaten da drauf und so ein bisschen Info, was man anbietet. Also weil Trageberatung, also ich meine, inzwischen wissen die meisten Leute doch, was es ist, aber mitunter kann man da noch so ein bisschen reinarbeiten. Und also wenn es nicht die Trageberatung ist, sondern vielleicht irgendwie der Schlafcoach oder dann Brei-Frei-Beratung oder irgendwas, nicht alles kennen die Leute. Also so ein bisschen Info muss man mitliefern, was man bietet. Am besten auch schon die Konditionen so ein Stück weit, dass die Menschen wissen, okay, das gibt's jetzt vielleicht nicht umsonst, aber es lohnt sich trotzdem oder gerade deswegen. Genau, also so ein bisschen Info und dann die Kontaktdaten, völlig klar.
Und weniger ist mehr, ne? Also ich glaube, tendenziell neigen wir dazu, solche Flyer zu überladen.
Oh ja.
Auch Weißraum. Auch Weißraum ist Raum.
Ja, genau. Ja, also man muss den Menschen ein bisschen Platz zum Denken geben, gell? Wenn man keinen Raum hat zwischen den Zeilen, dann ist es einfach fürchterlich. Also man muss sich schon gut überlegen, was man da drauf packt und nicht einfach wahllos wirklich alles vollknallen. Und im Zweifel nimmt man da halt nicht ein Postkartenformat, sondern so einen Wickelfalz-Flyer, den man so aufklappen kann. Dann kann man auch so ein bisschen steuern, dass man eben nicht alles auf einmal sieht, sondern so ein bisschen eben das Ganze eine Struktur erhält. Also Struktur ist ja sowieso immer wichtig, das haben wir auch in der Beratung, da gehe ich ja nicht rein und erzähle den Leuten zwei Sätze zur Hüftdysplasie und zwei Sätze zum Rücken und zwei Sätze zum, wie viel darf ich mein Kind tragen und zwei Sätze zu welches Strähnchen ziehe ich wann fest und dann von vorne, sondern ich gucke auch da, dass ich einfach Blocks herstelle, alle Kontaktdaten gehören zusammen, drei Informationen zu den Inhalten gehören zusammen und da dann wirklich einfach wählen, welche Informationen sind wirklich wichtig. Und das ist auch eine Sache, die gilt überall, die gilt auf dem Flyer genauso wie in der Kommunikation, überlegen, was die Leute wissen müssen. Nicht sagen, ich bin voll geil ausgebildet, ich weiß jetzt voll viele Sachen, die ballere ich dir alle hin. Nimm, was du kriegen kannst, sondern wirklich aussuchen, was müssen die Leute eigentlich wissen. Und das ist oft viel weniger als, also es ist immer viel weniger als das, was ich weiß. Und es ist oft aber auch viel weniger, als ich vielleicht gerne sagen möchte, weil ich bin auch stolz auf mein Wissen. Aber da muss man einfach kundenorientiert überlegen, was brauchen die Leute wirklich.
Würdest du sagen, zum Beispiel ein QR-Code macht da in der heutigen Zeit Sinn?
Ja, voll. Auf jeden Fall. Also ich habe inzwischen doch gemerkt, dass Leute den QR-Code oft nicht nutzen, wenn die nicht wissen, wo der hinführt. Also immer den Link noch dazu irgendwie schreiben oder wenigstens erklären, wo der QR-Code hingeht. Also nicht einfach nur einen QR-Code hinlegen und hoffen, dass die Leute dann das Risiko eingehen, sich irgendwo ein Virus einzufangen. Also, sondern das immer noch kurz klären, was der QR-Code eigentlich tut.
Ein Pfeil dran und dann...
Ja, da kann man einen Pfeil machen und sagen, buche deine Beratung. So, klick. Oder weitere Infos zu meinen Angeboten. Oder folge mir auf Instagram. Also das ist auch ganz easy. Das kann man einfach dazu schreiben, was das Ding tut. Schön sind die nicht, aber sie sind wirklich funktional. Aber man muss auch gucken, dass die funktioniert. Also wenn man das dann 5x5 mm rechts unten in die Ecke klatscht, gell, dann ist das Teil nachher nicht funktional. Dann kann man es auch weglassen.
Genau, und dann kommen die auf meine Website und dort soll dann wahrscheinlich sich den Corporate Design, was du gerade erklärt hast, Farben, Schriften, Logo, alles wiederholen, ne?
Ja.
Dass die wieder merken, ja, das ist die gleiche. Gibt es noch so ein paar Sachen, wo du sagst, okay, sobald die dann auf meiner Website sind, muss das und das drauf sein?
Wenn ich eine Webseite gestalte, dann soll ich mir immer überlegen, wer guckt die an und was will diese Person? Weil ich natürlich auch da gilt wieder das Gleiche, nicht alles drauf klatschen, was ich halt hab, sondern wirklich überlegen, was tut Not. Wenn ich also eine Webseite aufbaue für eine Trageberatung, dann ist es, wenn ich jetzt den QR-Code quasi auf meinem Flyer hätte, dann würde ich direkt auf die Buchungsseite verlinken. Weil die Leute haben ja den Flyer in der Zeit schon in der Hand, die können also sich die ersten Informationen holen und dann würde ich direkt in einen Kontakt reinspringen zum Beispiel, damit ich wirklich einen ganz schnellen Klick durch, zack, hier hab, was ich haben will, Effekt habe. Und dann, was in der Trageberatung aber grundsätzlich auf die Seite gehört, neben den rechtlichen Dingen, Datenschutz, Impressum und solchen schrecklichen Schandtaten, die einfach sein müssen. Fürchterlich, aber so ist das. Es sind natürlich so die Zahlen, Daten, Fakten. Also was kostet das Ganze? Das wollen die Leute immer wissen. Wie bist du ausgebildet? Das wollen die Leute auch wissen. Und was kriegen sie für ihr Geld? Also das Angebot muss klar beschrieben sein. Die Kosten müssen transparent sein. Und es muss eine einfache Kontaktmöglichkeit geben. Und alles andere ist die Kür. Wenn ich jetzt natürlich bei Google top gerankt werden möchte, etc., dann ist vielleicht ein Blog noch gut, dann sind FAQ noch gut, ist Tragewissen noch gut, dann ist so einfach so ein bisschen das Außenrum, kann ich natürlich alles damit einbauen, das ist auch schön, dann können meine Kundinnen und Kunden da noch ein bisschen gucken, was ich sonst noch alles weiß. Aber also das Wichtigste ist tatsächlich zu überlegen, was möchte meine Kundin auf meiner Webseite erreichen und wie kriegt sie das innerhalb von 3 Klicks.
Okay, wir haben jetzt so ziemlich alles geklärt, was zu klären geht. Also Netzwerk vor Ort, alles was Website betrifft, Flyer und solche Sachen. Gehen wir nochmal ganz kurz in das Thema Social Media rein. Kommunikation, Social Media. Was würdest du da noch an Tipps weitergeben?
Also die sozialen Medien, die sind für uns lokale Beraterinnen, sage ich mal, immer ein Add-on, der notwendig ist, aber nicht der einzige Weg zum Ziel. Also ich kann nicht davon ausgehen, dass ich jetzt ein Beratungsbusiness aufmache im Bereich Elternbildung, mir einen Instagram-Account hinstelle und dann ist die Welt in Ordnung, sondern ich muss wirklich einfach vor Ort rangehen, ich muss die Klinken putzen. Aber dieser Social-Media-Account, der ist einfach wichtig, weil das doch inzwischen eine Referenz ist für die Leute, die gucken sich das an, die schauen da, die holen sich vielleicht auch noch weiteren Input. Ich kann auch da die Leute so bei der Stange halten, das heißt, ich habe da nicht eine Erstberatung und dann passiert einfach nichts mehr, sondern ich habe unter Umständen noch eine Folgeberatung, vielleicht habe ich auch noch ein anderes Angebot, das ich mitplatzieren möchte. Da will ich natürlich dann auch nicht in die Trageberatung reingehen und sagen, hey, im Übrigen, also in einem Jahr kommst du dann nochmal und dann machst noch dies und dann machst noch das, sondern da sind die sozialen Medien einfach total gut, weil ich die Menschen so ein bisschen füttern kann. Ich selber fand es auch immer wichtig, da so ein bisschen Wissen zu vermitteln. Das war in der Trageberatung, Social Media Zeit für mich immer noch so ein Steckenpferd, dass ich gesagt habe, da kann ich einfach meine Eltern noch so ein bisschen auch dann Jahreszeiten bedingt oder was auch immer mit Informationen versorgen. Das ist auch was, was gut ankommt. Man kann auch ein bisschen Gesicht zeigen, dann wissen die Leute, wenn sie sich da ins Haus holen. Genau, und das ist eine Authentizität, die man einfach auch beweisen kann. Also immer was auf jeden Fall mitlaufen sollte.
Auch vor Ort, ne? Also bei uns, also bei mir liegt ja tatsächlich der Schwerpunkt komplett, also wie gesagt, ich habe schon gar keine Visitenkarten, komplett auf Online, Thema Ads, Thema Leadmagnet und sowas. Das sind nochmal ganz andere Ebenen, aber es ist auch völlig okay, das vor Ort auszubauen, ne? Also es gibt ja mehrere Optionen, das Ganze, ja, sich auszubauen. Okay. Gibt es irgendwelche Bücher, Methoden, Sachen zum Weiterlesen, gerade zum Thema Kommunikation, die du weiterempfehlen würdest?
Also es gibt natürlich wahnsinnig vieles und ich bin jetzt nicht so, dass ich sage, ich habe da so eine Kommunikationsbibel, die man lesen muss. Ich finde, viel ist wirklich die Selbstreflexion, dass man echt überlegt, welche Wortwahl wähle ich, wie schaffe ich es, positiv zu kommunizieren. Was ich ganz, ganz spannend finde, ist diese gewaltfreie Kommunikation. Da findet man aber auch total viel online, da findet man auch ganz spannende Kurse, die man mal belegen kann, weil die gewaltfreie Kommunikation was ist, was so viel Wertschätzung mitbringt, weil es im Prinzip, also gewaltfrei klingt jetzt so ein bisschen brachial, finde ich immer, aber im Prinzip geht es darum, dass ich mit meinen Emotionen und meinen Themen bei mir bleibe und den anderen mit seinen Emotionen und seinen Themen erstmal wertschätze und ihm dann auch den Raum gebe. Und über diese Auseinandersetzung mit der gewaltfreien Kommunikation und diesen Messages, die da so entstehen zwischen den Menschen und auch dem Ich und Du in der Kommunikation, entsteht ganz viel Selbstreflexion und die brauchen wir, dass wir einfach wissen, ich trage die Verantwortung für das, was ich sage. Also an mein Gegenüber stelle ich erstmal auch gar keinen Anspruch, was der tun soll oder nicht tun soll, wie der sich zu verhalten hat, sondern ich bin eigentlich die, die gestaltet und die, die in der Kommunikation was gibt. Und das ist was, wo ich immer denke, also jede Person, die die Beratung macht in so einem sensiblen Umfeld, sollte sich mit der gewaltfreien Kommunikation mal auseinandergesetzt haben.
Vielen, vielen Dank. Und wo findet man dich jetzt, wenn man zu dir mehr Infos haben möchte?
Also mich findet man auf Instagram oder dann über meine Webseite undfrei-infodesign.de ist die Webseite. Da bin ich im Prinzip zu finden. Trageberatung habe ich jetzt momentan nicht mehr online so groß. Das heißt, am besten findet man mich über meine Grafik.
Vielen, vielen Dank. Gibt es noch am Ende irgendwas, was du den Beraterinnen mitgeben möchtest, mit auf den Weg geben möchtest, sozusagen deine Schlussworte?
Ja, Schlussworte sind immer so eine große Sache. Aber das, was ich, glaube ich, gerne mitgeben möchte, ist, man darf ruhig mutig sein und man darf gerne aus sich auch rausgehen und dann einfach Freude dran haben, weil die Kommunikation ist was Wunderbares und wirklich diese Worte haben die Magie und man kann das auch nutzen und man kann das als was absolut Positives, Gestalterisches und was Wunderschönes sehen, was wahnsinnig viel Kraft und Freude auch verbreiten kann.
Vielen, vielen Dank für deine Zeit.
Ich danke dir. Es hat mir sehr viel Freude gemacht und ich fand es jetzt auch wirklich eine sehr spannende Sache.
Danke.